Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Und unser Gast in der Sternzeit heute ist Schauspieler. Er spielt Theater, spielt in Filmen, hat in Serien mitgespielt. Und neben seinem Beruf als Schauspieler arbeitet er als Trauerbegleiter für Kinder und Jugendliche im Kölner Verein Traube. Hallo und herzlich willkommen, Tom Viehhöfer.
Servus.
Der Verein Traube, Trauerbegleitung für Kinder und generell junge Menschen, hilft den jungen Leuten bei der Trauerarbeit, wenn sie eine Bezugsperson verloren haben. Ist es Arbeit zu trauern?
Ja, absolut. Das ist natürlich ein langer Prozess, wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, ein Angehöriger, Vater, Mutter, Bruder oder Schwester. Und das ist ein massives Beben im Leben der Kinder. Und die Lebenssituation wird von einer auf die andere Sekunde oft auf den Kopf gestellt. Und da muss man natürlich behutsam rangehen. Das ist ein langer Prozess, damit umzugehen, die neue Lebenssituation zu bewerkstelligen. Und ja, es ist auf jeden Fall Arbeit, ganz klar.
Ist es Arbeit, die die Kinder alleine auch bewältigen können, oder ist es zwangsläufig, kann man sagen, notwendig, dass da jemand dabei ist, der die Arbeit mit dem Kind macht?
Nein, also ein Kind sollte man in einer solchen Situation natürlich nicht alleine lassen, und Begleitung ist ganz wichtig, dass man dem Kind die Hand reicht, dass Hilfe und Unterstützung da ist, dass ein Raum gegeben wird, wo das Kind sich austauschen kann, dass jemand zuhört, dass jemand da ist, um die Ängste, Sorgen und Nöte sich deren anzunehmen und ja, einfach einen Raum zu geben, wo das Kind sich mitteilen kann. Das ist ganz wichtig. Also nein, alleine lassen, das wäre das Schlimmste, denke ich. Ja.
Das heißt, in der Verantwortung sind erstmal dann, wenn jemand aus der Familie stirbt, die noch da sind. Das heißt, wenn die Mutter stirbt, der Vater, der noch da ist, die Geschwister, die eventuell da sind. Es braucht nicht unbedingt professionelle Hilfe, aber wenn es dann wirklich, man sagt, man geht zu Leuten, die darin ausgebildet sind, mit diesen Schicksalen da zu helfen. Wie sieht das dann aus? Wie hilft man Kindern dabei?
Also zuerst einmal möchte ich sagen, dass Trauer ist keine Krankheit. Also es braucht jetzt nicht automatisch eine Therapie. Mhm. Es ist ganz klar, die meisten Familien oder das, ja, die können das auch alleine schultern, vielleicht mit ein bisschen Hilfe und Unterstützung, die sie von außen bekommen. Aber es ist natürlich gut, wenn man das Problem ist halt natürlich ein, sagen wir mal, die Mama stirbt und der Papa ist alleine mit den Kindern. Da bricht ja viel auf den zurückgebliebenen Partner ein, und er ist alleine, und da ist natürlich ein gutes, intaktes Umfeld, Freunde, Familie, die das auffangen, sind natürlich ganz wichtig. Auch diesen Menschen möchte man ja nicht alleine lassen. Wenn das nicht vorhanden ist oder wenn noch mehr Hilfe vonnöten ist, dann gibt es solche Angebote wie unseres, die Traube in Köln. Wir bieten Kindergruppen an, Jugendtrauergruppen, Gruppen für junge Erwachsene, wo sie sich Hilfe suchen können, wo sie einen Raum bekommen, über ihre Probleme zu sprechen. Und auch die Angehörigen, also es ist so, dass wir haben immer erstmal ein Erstgespräch, in dem die Familie sich vorstellt und in dem wir uns auch vorstellen als Mitarbeiter. Und da wird erstmal über die Lebenssituation gesprochen und wie es aussieht, und dann schaut man, wie man helfen kann und ob die Trauergruppe in dem Fall schon das Richtige ist. Manchmal muss erst ein bisschen Zeit vergehen, bis die Trauergruppe das richtige Instrument ist.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Gerade haben wir darüber gesprochen, wenn ein naher Mensch, eine Bezugsperson von einem Kind stirbt, dann kommen die Angehörigen eventuell auf den Verein zu, sprechen euch an, und dann gibt's erstmal ein Gespräch mit allen zusammen, mit dem Kind, mit den Angehörigen und mit einem von euch. Wie geht's dann weiter, die Arbeit in der Traube?
Ja, also erstmal, das erste ist dieses Erstgespräch. Das ist sehr wichtig für uns. Da sind in der Regel zwei Mitarbeiter von uns zugegen. Dort kommt die Familie, also die Hinterbliebenen. Vater, Mutter, wer auch immer noch lebt, mhm, mit den Kindern. Oder halt natürlich die Eltern, wenn ein Geschwisterchen verstorben ist. Das betreuen wir ja auch. Und dann sprechen wir erstmal über die Lebenssituation. Bei den Jugendlichen ist es so, also wir haben Kindertrauergruppen, Jugendtrauergruppen. Das sind dann, also die Kindertrauergruppen, die gehen altersmäßig so von 5 bis 12. Die Jugendtrauergruppen schließen dann an, also 12 bis 17 in der Regel. Mhm. Bei den Erstgesprächen mit den Jugendlichen ist es so, die können selber wählen, ob Vater oder Mutter dabei sein sollen oder ob die alleine kommen möchten. Das ist uns ganz wichtig. Und es ist auch so, dass alles, was dort erzählt wird, das bleibt natürlich unter uns erst einmal. Also das ist den Jugendlichen auch ganz wichtig, weil...
Ja, das ist wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung erstmal, oder?
Nein, ich meine jetzt auch, es geht jetzt darum, im Gespräch mit den Eltern.
Ah, okay.
Also das ist ein geschützter Raum für die Kinder und für, mhm, die Jugendlichen. Denn ganz oft sind ja auch im Familienkonstrukt, treten auch in der Trauerbewältigung oft Probleme dahingehend auf, dass zum Beispiel ein Kind versucht stark zu sein für Mama und Papa und zeigt dann gar nicht seine Trauer. Und das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit bei uns, dem Kind den Raum zu geben und die Trauer halt auszuleben.
Ist die Arbeit dann immer in der Gruppe oder gibt es auch Einzelbetreuung dann, wenn es weitergeht?
Ja, bei uns gibt es vereinzelt auch Einzelbetreuung, aber in der Regel ist es bei uns in der Gruppe. Das hilft den Jugendlichen oder den Kindern auch sehr viel, diese Gemeinschaft, um mit anderen dort zu sein, die Ähnliches erlebt, mhm, haben, denen gegenüber sie sich nicht erklären müssen. Das ist oft reicht das erstmal schon. Ja, also oft erzählen sie vielleicht erstmal, wenn sie neu in der Gruppe sind, gar nicht so viel, sondern hören zu, was die anderen erlebt haben. Und das ist schon sehr kraftspendend für sie, weil gerade in der Schule haben sie ja oft die Situation, dass sie nicht wissen, also weder sie wissen, wie sie mit den anderen umgehen sollen, noch die anderen wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Und hier in dieser Gruppe müssen sie sich nicht erklären. Da wissen sie, das sind Leute, andere Kinder, die das gleiche erlebt haben. Und das ist allein schon eine Sache, die ganz wichtig für sie ist.
Ist das dann, sitzt man im Stuhlkreis und redet einfach oder spielt man zusammen, macht Ausflüge zusammen? Wie
ja,
sieht das,
also ganz
aus?
Unterschiedlich. Ja, wir sitzen, wir haben Rituale, das ist auch ganz wichtig für die Kinder, um denen Sicherheit wiederzugeben. So ein Tod, der verunsichert die Kinder in den Grundfesten, werden sie erschüttert. Und ja, diese Verunsicherung sitzt halt sehr tief und Rituale sind da ein gutes Mittel, um ihnen auch ein bisschen Sicherheit zu geben. Und deshalb laufen unsere Gruppenstunden immer nach einem festen Schema ab. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wir machen auch mal einen Ausflug. Aber in der Regel ist es so, dass wir am Anfang erstmal einen Kreis bilden. Wir sitzen da nicht auf Stühlen, sondern auf Kissen und haben auch Stofftiere dabei, das lockert das Ganze so ein bisschen auf und da können sie sich auch dran festhalten, wenn sie möchten. Und dann zünden wir erstmal für den Verstorbenen eine Kerze an. Dann sagt das Kind, ich bin Tom, meine Mama ist gestorben, was auch ganz ein schönes Ritual ist, weil so sprechen die Kinder halt aus, was passiert ist. Und so wird es halt auch irgendwann für die alltäglich und normal. Es ist dann nichts mehr Besonderes und sie können dann auch viel einfacher darüber reden. Dann hören sie das von den anderen Kindern. Dann machen wir noch eine Gruppenkerze an, die Kinder selber gestaltet haben. Da machen sie alle mit, also in den Kindergruppen. Mhm. Bei den Jugendlichen gestaltet jeder eine eigene Kerze in der Erinnerung an den Verstorbenen. Da kann vielleicht der Fußball drauf sein, weil der Papa Fußball so gern gespielt hat. Oder der Kölner Dom ist bei Kölner Kindern natürlich auch immer sehr gefragt auf den Kerzen. Ja, und dann sprechen wir erst einmal über die vergangenen 2 Wochen. Also es ist immer alle 2 Wochen findet die Kindergruppe statt und dann können die Kinder sagen, was war gut, was war schlecht. Und das ist halt so ein festes Ritual, ein fester Start und das gibt den Kindern auch schon mal Sicherheit.
Trauern Kinder anders als Erwachsene?
Ja, absolut. Das ist auch eine große Klippe, die die Eltern, die Hinterbliebenen erstmal umschiffen müssen, weil ja, Kinder trauern anders und das muss man wissen und das muss man verstehen.
Was ist der Unterschied?
Genau. Man sagt, Kinder trauern in Pfützen. Das bedeutet, während Erwachsene in einem steten Strom der Trauer stehen, also die Trauer bricht über sie hinein und es gibt eigentlich gar keine Pause von diesem Gefühl, es bricht über sie hinein und, und sie bleiben in diesem Strom stehen, ist es bei Kindern so, dass sie wie in eine Pfütze hineintreten in die Trauer, von einer Sekunde auf die andere ganz tief traurig sein können, verzweifelt, weinen. Und man kümmert sich um sie und auf einmal machen sie den Schritt raus aus dieser Trauerpfütze und drehen sich um und sagen, so, jetzt will ich aber zu McDonald's, ne? Oder lass uns Fußball spielen. Und ja, das ist ein ganz natürlicher Prozess, weil so schützen sich die Kinder auch, weil wenn sie in diesem Trauerstrom die ganze Zeit stehen müssten, das würden sie nicht packen. Das ist eine Schutzfunktion.
Gibt es auch Kinder, die gar nicht in diese Pfützen reinkommen, wo man das Gefühl hat, deine Mama ist gestorben und das Kind trauert erstmal gar nicht, sondern man hat das Gefühl, ist nicht da.
Natürlich gibt es das. Also Kinder haben eine ganz große Fähigkeit zu verdrängen und das ist auch eine Schutzfunktion, also die würden vielleicht es nicht überleben, wenn das halt so auf sie hereinbrechen würde wie auf Erwachsene und dann ist es halt eine natürliche Funktion der Verdrängung und ja, es gibt Kinder, die wollen sofort, wenn sie die Nachricht hören, wollen sie spielen gehen, wollen am nächsten Tag sofort in die Schule und Fußball spielen gehen und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, also für mich war es so, dass ich sofort Fußball spielen gehen wollte und alle haben das nicht verstanden, wieso willst du Fußball spielen gehen, aber das war meine Art und Weise damit umzugehen und das hat mir in dem Moment geholfen und das ist aber auch natürlich immer eine Gefahr, wenn ein Kind einfach weitermacht. Klar, am Anfang wird das jeder als Warnsignal sehen, aber gerade später, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und Kinder nicht mehr über den Tod und über die Geschehnisse reden, sich nicht mehr austauschen. Manchmal denken dann Erwachsene fälschlicherweise, das Kind ist drüber hinweg. Mhm. Aber es ist einfach nur Teil der Verdrängung und da bleibt dann immer noch viel, viel Trauerarbeit zu leisten und das Kind wieder ans Sprechen zu bekommen und das Kind zum Austausch zu ermuntern.
Da sagst du was, das Kind zum Sprechen bekommen, wahrscheinlich gibt es viele Kinder, die auch erstmal sehr still werden, wenn da ein naher Mensch stirbt und erstmal wahrscheinlich gar nicht mehr viel sprechen, oder?
Genau, ja, das ist auf jeden Fall so. Das gerade auch in der Gruppe natürlich. Wir haben ja auch laufende Gruppen und dann kommen immer wieder neue Kinder hinzu. Und dann sind sie neu in der Gruppe, das ist natürlich eine neue Situation, das ist auch nochmal was Besonderes und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Kinder, die einen plappern und sind ganz lebhaft und wenn sie nervös sind und die anderen werden ganz ruhig und fallen fast in sich hinein und das Wichtigste an der Sache ist halt, sie nicht zu drängen, also man bietet ihnen verschiedene Möglichkeiten, sich mitzuteilen, aber man darf die Kinder nicht drängen.
Und was ist jetzt zum Beispiel bei euch in der Traube eine Möglichkeit, wie ihr die Kinder dann, sagen wir, öffnet, wie ihr an sie rankommt, wie ihr sie zum Sprechen kriegt? Was kann man da tun?
Ganz viel arbeiten wir natürlich mit diversen Kreativangeboten. Also da werden Bilder gemalt zu verschiedenen Themenstellungen oder was eine ganz, ganz tolle Sache ist, es wird eine Erinnerungskiste gebastelt. Das heißt, man setzt sich zusammen an den Tisch und die bringen halt einen Schuhkarton mit und dann können die Kinder halt ihre eigene Erinnerungskiste selber gestalten. Und Ziel dieser Erinnerungskiste ist, dass die Kinder Dinge, die sie an den Verstorbenen erinnern, die sie mit ihm geteilt haben, dass sie solche Sachen mit diesen Sachen diese Kiste füllen. Zum Beispiel kann das Deo sein von der Mama oder vom Bruder. Das kann eine Eintrittskarte zum Zoo sein, die Dauerkarte, weil sie immer in den Zoo gegangen sind, was auch immer. Und dann bieten wir den Kindern halt die Möglichkeit, diese Kisten mitzubringen und über diese Kisten zu sprechen. Und das ist aber auch wieder, das liegt in ihrer eigenen Verantwortung. Sie können das selber entscheiden, wann und wie und auf welche Art sie die Kiste mitbringen wollen, ob sie da die Erinnerung teilen wollen Und über diese Geschichten, da öffnen sich auf einmal die Türen, da erzählen die nehmen die Sachen raus und die fangen an zu strahlen und die Erinnerungen fangen an zu sprudeln, manchmal langsam, manchmal schneller, und die Armbanduhr vom Papa, die einen Sprung hat, und dann erzählen sie, wie die Uhr kaputt gegangen ist und wie der Papa sich geärgert hat, als die Uhr kaputt gegangen ist, und ja, und auf einmal lernen die anderen Kinder in der Runde den Papa kennen, den Verstorbenen, und ja, und das Kind kann sich so mitteilen, und wir erfahren was über das Verhältnis zum Papa, und das ist ganz toll, ganz wertvoll.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Beben nach dem Tod heißt unsere Sendung heute, und unser Gast, der Schauspieler Tom Viehhöfer, hat selber dieses Beben erlebt, als seine Mutter gestorben ist, als er gerade mal 12 Jahre alt war, selber noch ein Kind. Da hat deine Welt, dein Leben erstmal gewaltig gebebt.
Ja, das kann man so sagen. Wenn die Mama stirbt, der Mensch, ja, an den man sich immer wenden kann, wenn was schiefgelaufen ist, wenn der Fels in der Brandung, dann steht die Welt auf einmal auf dem Kopf. Und als Kind kann man das gar nicht begreifen, nicht fassen. Genauso wenig wie als Erwachsener oft. Und meine Reaktion darauf war, das nicht akzeptieren, weitermachen. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe einfach am nächsten Tag Fußball gespielt und habe ziemlich abgeschaltet.
Und hast dann die Nachricht, Tom, deine Mama kommt nicht mehr. Man geht Fußball spielen, aber man kommt doch abends auch wieder nach Hause und die Mama ist immer noch nicht da. Und am nächsten Tag kommt man wieder und die Mama ist immer noch nicht da. Kommst du irgendwann dann auf einen zurück, dass man wirklich auch als Kind dann begreift, die Mama kommt wirklich nicht mehr?
Ja, im besten Fall, klar, gehört das, ist das Teil der Verarbeitung, dass man das akzeptiert. Wenn was schief läuft, wenn nicht gut kommuniziert wird, wenn Sprachlosigkeit in der Familie herrscht, dann kann sich das natürlich verfestigen. Dann ist das ist eigentlich eine Phase, dass man nach dem Toten noch sucht oder beziehungsweise erstmal den Tod nicht akzeptiert, und dann gibt es eine Phase des Suchens, und natürlich kann sich das auch verfestigen und zum großen Problem werden. Oft vielleicht halt unbewusst, vielleicht nicht auf einer rationalen Ebene, aber unbewusst kann es dann noch ganz lange Probleme bereiten und manchen Leuten vielleicht sogar ein Leben lang, wenn der Tod nicht angemessen verarbeitet wird.
Hast du dich von deiner Mama verabschiedet, nachdem sie gestorben war? Hast du sie nochmal gesehen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der mir auch in der Arbeit ganz, ganz wichtig ist. Oft haben die Kinder eine sehr gute Intuition, oder meistens haben die Kinder eine sehr gute Intuition, was gut für sie ist. Es ist sehr gut, den Wünschen der Kinder zu folgen. Und damals war mein Wunsch, meine Mama nochmal zu sehen. Das war ein ganz tiefer Wunsch. Aber die Erwachsenen in meiner Umgebung haben mir davon abgeraten. Und ich habe halt als Kind gemerkt, dass die, ich habe sicherlich eine Verunsicherung gespürt, vielleicht auch eine Angst bei den Erwachsenen selber. Weil der Tod ist ja nicht mehr so präsent in unserer Gesellschaft. Es ist ja nicht mehr üblich, dass jemand aufgebahrt wird. Was ziemlich schade ist, weil es ist wichtig für die Kinder, dass sie im wortwörtlichen Sinn den Tod begreifen können. Das hilft zum Beispiel, das Verstehen vom Tod und dass die Mama nicht mehr wiederkommt, dass die Mama jetzt in einem anderen Zustand ist. Und das habe ich mir gewünscht, aber mir wurde davon abgeraten, und ich habe es halt gemerkt, dass da Befangenheit herrscht, und dann habe ich nicht insistiert und habe nicht darauf bestanden. Und kann vielleicht später auch nochmal erzählen, eine kleine Geschichte mit meiner Tante, die jetzt 30 Jahre nach dem Tod meiner Mutter passiert ist und die das halt widerspiegelt und was es für eine Chance ist, den Toten nochmal zu sehen, und was wie traurig und schade es ist, wenn diese Chance einem genommen wird.
Sagst du heute, dir wäre bei deiner Trauerarbeit einiges erspart geblieben, wenn du damals dich so von deiner Mama verabschiedet hättest und sie tatsächlich nochmal gesehen hättest, dass das was verändert hätte?
Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob genug Zeit ist, jetzt die Geschichte zu erzählen.
Wir kommen gleich darauf zurück, wir reden gleich weiter darüber, über diese Geschichte, was die Tante dazu gesagt hat. Und es ist ja nicht nur, dass das Kind einen nahen Menschen verliert, sondern auch die Angehörigen, die noch da sind und sich um das Kind kümmern sollten, dem Kind Ratschläge geben, sind ja selber mittendrin in der Trauer und müssen ja auch selber damit fertig werden. Darüber reden wir gleich weiter.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Als du an meiner Seite warst, war meine Seele friedlich und ruhig, wie das Meer in einer windgeschützten Bucht. Lag da, glatt wie ein Spiegel, in dem sich der Himmel zeigt. Jetzt bist du fort. Meine Seele kennt kein Oben, kein Unten mehr. Und der Himmel ist verschwunden.
Was hast du uns da für einen Text mitgebracht? Was war das für ein Text, den du gerade gesprochen hast?
Ja, diesen Text habe ich selber verfasst. Und ja, der zeigt halt, wie ich das damals empfunden habe oder auch wie ich das heute noch manchmal spüre. Das ist, begleitet einen natürlich ein Leben lang und meine Mama fehlt mir natürlich auch immer noch. Und ja, es ist, wir haben ja auch gesagt, nochmal auf dieses Bild zurückzukommen, auf das Beben. Wenn die Mama stirbt, dann ist das wie ein Erdbeben. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der ein solches Erdbeben erlebt hat, in San Francisco 1989. Und er hat mir davon erzählt, wie er aus dem Haus rausgerannt ist, weil das angefangen hat zu wackeln. Alles, was für ihn unverrückbar erschien, hat gebebt und gewackelt. Er hat sich einfach auf die Straße gelegt und dann hat er nach rechts geschaut und hat diesen riesigen Baum gesehen, der ja 2 Meter Durchmesser hatte und Wochen vorher war ein Laster in diesen Baum gefahren und hat nicht mal einen Kratzer hinterlassen, während der Laster total Schrott war. Und auf einmal hat dieser Baum, der unverrückbar erschien, sich bewegt wie ein Grashalm im Wind und hat sich von rechts nach links bis auf die Straße niedergebeugt. Die Baumkrone war auf der Straße und dann wieder so im nächsten Moment auf der anderen Seite. Und es war halt für ihn nicht zu fassen und irgendwann ist der Baum ausgerissen.
Bei diesem Bild des Bebens haben wir ja die Ausläufer des Bebens auch, die noch lange und noch weit zu spüren sind. Bei dir ist der Tod deiner Mutter jetzt ungefähr 30 Jahre her. Die Ausläufer dieses Bebens sind auch heute noch spürbar.
Also wie gesagt, der Baum ist ausgerissen. Der Baum, an den man sich sonst angelehnt hat, der Schatten gespendet hat, ist nicht mehr da und damit gilt es dann fertig zu werden und wenn es nicht ordentlich verarbeitet wird und bei mir war es, ich habe leider damals keine Hilfe bekommen in der Form, wie es die Traube sie anbietet. Das war auch eine andere Zeit in den 80er Jahren. Ich habe sehr schnell weitergemacht. Es sah sehr schnell so aus, als ob ich die Sache gut verarbeitet hätte. Dabei habe ich einfach versucht, stark zu sein für die anderen, denen es so schlecht ging und habe deshalb selber die Sache nicht gut verarbeitet und lange Zeit später kam das Ganze wieder hoch. Es ist, ich vergleiche das auch wieder, ich habe auch wieder ein Bild dafür parat. Es ist, wenn man einen Wasserball unter Wasser drückt, je tiefer man den drückt, desto mehr Kraft muss man aufwenden. Und der wird aber nicht irgendwie einen Punkt erreichen, wo er unten bleibt. Und irgendwann, wenn man loslässt, kommt er halt mit Riesenkaracho wieder an die Oberfläche. Und so ist das auch mit so einem Ereignis, wenn es nicht verarbeitet ist, dann bricht er sich irgendwann wieder seinen Bann und kommt an die Oberfläche und wenn halt die Kraft irgendwann ausgeht, das unter den Deckel zu halten. Und so war es auch bei mir. Ich habe dann irgendwann erst mit Ende 20 eigentlich diese ganze Sache für mich verarbeitet und da auch dann erst gespürt, was für Folgen es auch auf mein Leben hatte, ohne dass es mir bewusst war.
Was sind denn jetzt heutzutage die Auswirkungen, diese Ausläufer dieses Bebens? Wie äußert sich das in deinem Alltag jetzt heute? Wie beeinflusst dich das noch?
Nun, also es hat halt ganz klar mich bei Beziehungen beeinflusst, also bei Liebesbeziehungen zu Frauen, ganz klar, dass ich hatte natürlich, das ist ja auch irgendwie ganz logisch, Verlustängste. Echte Schwierigkeiten, mich natürlich einzulassen, tief, weil wenn man einmal das erlebt hat, ich habe auch einen Glaubenssatz als Kind dann für mich damals, als ich allein im Bett gelegen habe, geformt, und der hieß halt, ich kann mich auf nichts und niemanden verlassen und vielleicht noch nicht mal auf mich selber, weil ich in dem Moment, als es passiert war, ja auch nicht da war. Also das ist auch eine Sache von Schuld, das ist halt ein sehr komplexes Thema, aber hatte halt Probleme, einfach mich einzulassen. Und das musste ich erst, ja, auch wieder lernen. Aber auch erst verstehen, dass ich dieses Problem habe, weil erstmal habe ich die Probleme immer bei anderen gesucht und nicht bei mir. Und heutzutage, also auch 30 Jahre später, ist es dann immer noch so, ich bin mir dessen bewusst. Und ja, manchmal kann mich das auch immer noch einholen. Manchmal, wenn ich, wenn mir ein Mensch nahe kommt, kriege ich auf einmal so ein unbestimmtes Angstgefühl. Und das mache ich mir dann bewusst und dann kann ich auch damit umgehen. Aber das ist halt wieder, um den Begriff aufzunehmen, es ist halt Arbeit. Ja.
Trauerarbeit. Du hast es vorher angesprochen, schon, dass 30 Jahre nach dem Tod deiner Mutter eine Situation es gab zwischen deiner Tante und dir, also der Schwester deiner Mutter und dir. Was war da?
Genau. Ja, wir saßen mal beisammen und haben ein bisschen auch über die Zeit damals geredet. Und dann habe ich sie angesprochen darauf, dass ich eigentlich damals ja den Wunsch hatte, meine Mutter nochmal zu sehen. Und meine Tante hat sofort eigentlich genauso reagiert wie damals, wie alle Erwachsene damals. Thomas... Tom ist die Kurzfassung. Thomas, wie meine Tante mich nennt, das war sehr gut, dass du das nicht gemacht hast, weil ich habe deine Mutter nochmal besucht und mich verabschiedet. Und als ich in diese Leichenhalle kam und sie aufgedeckt wurde, habe ich meine eigene Schwester nicht mehr erkannt, weil der Tod sie verändert hatte, sie im Tod anders aussah. Und ich war total erschrocken und habe erst gesagt, das ist nicht meine Schwester. Und dann hat aber die Dame mich beruhigt und hat gesagt, nein, nehmen Sie sich die Zeit. Und dann habe ich mich zu meiner Schwester gesetzt und dann habe ich sie auf einmal erkannt. Und als ich da bei ihr gesessen habe, habe ich auf einmal gemerkt, dass sie ganz friedlich aussah und dass sie Frieden gefunden hat und eine ganz tiefe Ruhe. Und in dem Moment schaut mich meine Tante an und sie kam ja so ins Reden und hat nicht mehr rational darüber nachgedacht, was sie sagt. Und auf einmal hat sie halt gemerkt, ja, das wäre vielleicht für dich auch gut gewesen, wenn du diese Ruhe und diesen Frieden hättest sehen können. Und vielleicht hätte dir das damals geholfen.
Kannst du das heute... fühlst du, dass diesen Frieden, diese Ruhe und diesen Frieden, den deine Mutter dadurch erreicht hat? Fühlst du das heute?
Ich bin da immer noch auf dem Weg. Also ich muss zugeben, ich habe da immer noch nicht mit allen Sachen, die damals waren, meinen Frieden gemacht. Und das ist halt der Weg, auch noch das letzte Teilstück, was ich noch gehen muss. Diese Geschichte mit meiner Tante hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel weitergeholfen, weil ich habe es ja nachempfinden können durch ihre Erzählung, weil sie so in diesem Moment war. Sie war eigentlich wieder bei meiner Mama und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen und mich wieder einen Schritt weitergebracht.
Warst du denn damals, als deine Mama gestorben ist, wurdest du bis dahin christlich erzogen? Hat Glaube eine Rolle gespielt in deinem Leben?
Ja, meine Mutter und ihre Familie ist...
Wurde christlich geprägt, war die Erziehung.
Ja, es ist sehr, glaube ich, erzogen worden, ja.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Und wir wollten sprechen über Gott. Du warst damals ein christlich erzogenes Kind, hast wahrscheinlich diesen kindlichen Glauben an den lieben Gott gehabt. Und dann stirbt deine Mutter, der wichtigste Mensch in deinem Leben. Was hat das mit deinem Bild von Gott gemacht?
Nun ja, meine Mutter ist christlich erzogen worden und hat es auch weitergegeben an mich. Ich hatte halt auch ein Ritual. Ich habe abends immer, wie es mir beigebracht wurde, gebetet. Erst das Vaterunser und dann habe ich für meine Lieben gebetet, also für meine Mama, für meinen Papa, für meine Schwester, für Freunde.
Dass ihnen nichts passiert.
Genau, dass ihnen nichts passiert. Mhm. Und ich habe daran natürlich geglaubt, ganz fest, dass denen dann auch nichts passieren kann und nichts passieren wird. Und dann, ja.
Ist es passiert.
Ist es passiert. Es ist anders gekommen. Und ja, ich, dieser Glaube wurde natürlich also mehr als erschüttert. Im Gegenteil, also ich habe für mich als Kind von jetzt auf gleich mit Gott damals gebrochen. Ich habe gesagt, ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, habe gesagt, okay, wenn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es Gott nicht. Also wenn sowas geschieht, kann es ihn entweder nicht geben oder ja, Gott ist ein Arschloch. Und da habe ich halt ganz viel Wut gehabt in mir und habe ja Gott verantwortlich auch gemacht für die Sachen, die da geherrscht haben, passiert sind. Und ja, das Ding ist aber dann, irgendwann kam ich zu dem Schluss, nee, es wird Gott einfach nicht geben. Somit konnte ich auch nicht mehr wütend auf ihn sein und habe dann das letzten Endes auch nicht mehr zu Ende verhandelt mit Gott oder ob es Gott gibt oder nicht, sondern habe einfach damit von jetzt auf gleich dann abgeschlossen. Und jetzt merke ich so in den letzten Jahren, dass da auch noch mal ein Weg zu gehen ist. Was ist übrig da doch noch von dem Glauben oder mich damit nochmal auseinanderzusetzen? Klar, das steht auch an. Woran glaube ich?
Der Glaube war dann erstmal in den letzten 3 Jahrzehnten eigentlich kein Thema mehr und wurde aber auch nicht intensiv sich damit auseinandergesetzt, glaube ich eigentlich oder nicht, erstmal weggepackt und kann man sich bei Gelegenheit nochmal mit beschäftigen. Jetzt ist es ja im christlichen Glauben, wenn ein Mensch stirbt, die Seele lebt weiter und es gibt ein Leben nach dem Tod. Glaubst du daran, dass deine Mutter irgendwo, wo auch immer, an einem Ort oder sonst was, was unser menschlicher Verstand nicht begreifen kann, dass sie irgendwo noch ist?
Ja, das ist auch schwierig. Da bin ich auch noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich das Gefühl, dass meine Mama natürlich schon weiterlebt. Allein auch durch die Sachen, die sie mir mitgegeben hat. Durch die Erziehung, durch die Sachen, durch die Liebe, die sie in mir angepflanzt hat. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich den Kindern gerne mitgeben möchte, dass Mama oder Papa oder das Geschwisterchen, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Dass durch die Erinnerung der Mensch auf jeden Fall weiterlebt und dass es ganz, ganz, ganz eminent wichtig ist, sich zu erinnern und sich gemeinsam zu erinnern. Das ist mir auch ein ganz besonderes Anliegen, das nochmal zu sagen, dass es herrscht in den Familien oft so eine große Sprachlosigkeit und es ist so schön, wenn man sich zusammen erinnert. Oft wird sich aber nicht erinnert, weil man Angst hat, dass man die anderen traurig macht, wenn man jetzt über Mama oder Papa oder das Geschwisterchen redet, was verstorben ist. Aber das ist genau das, was die Familie wieder zusammenbringt, wenn man zusammen sich erinnert. Man darf dann auch lachen, man darf die Anekdoten erzählen, die lustigen. Und Erinnerungen sind ein Gut, das ist selten genug heutzutage. Wenn man es teilt, werden es mehr. Weil der andere fängt auf einmal an, ach ja, und weißt du noch, was da gewesen ist? Und da, und da, und da. Und es geht immer weiter. Und klar, man wird vielleicht dann auch mal traurig, weil man die Mama oder den Papa oder das Geschwisterchen vermisst. Und dann weint man zusammen. Aber das bringt die Familie zusammen und die Erinnerungen bleiben am Leben und ja, helfen, mit der ganzen Sache fertig zu werden und ein positives Gefühl zu entwickeln dem Verstorbenen gegenüber und ihn immer weiter sicher bei sich zu haben.
Domradio Sternzeit.
Tom, du hast es vorher schon mal angesprochen. Als deine Mama damals gestorben ist, hast du dich erstmal in den Fußball geflüchtet, kann man sagen, und Fußball gespielt wie ein Wilder.
Ja, auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Ich war sehr wild. Ich habe auch, glaube ich, sehr viel Wut, die ich vielleicht
an anderen, am Gegner ausgelassen
genau,
hast.
Die ich in mir hatte und nicht an Gott oder wie auch immer auslassen konnte, dann die habe ich dann am Gegner bisweilen abgelassen. Und das ist natürlich auch eine gute Sache, dass man, also vielleicht nicht am Gegner, aber beim Sport seine Aggressionen und seine Geschichten los wird.
Was hast du für eine Position gespielt?
Ach, ich habe Stürmer gespielt, ich habe aber auch hinten ausgeholfen, wenn es sein musste. Ja, ich bin sehr über den Zweikampf gekommen, also ich habe mich da gut abarbeiten können, alles was da gewesen ist.
Das ist ja Stürmer, du stehst vor dem Tor, alle warten auf den Ball. Du willst den Ball ins Tor machen. Dann steht da noch der Torwart, der will den Ball festhalten. Dann steht da noch der Abwehrspieler, der will den Ball wieder wegkicken. Und dann mischen noch ein paar andere mit rein. Das heißt, man wird gezwungen, sich durchzusetzen. Man lernt erstmal, sich durchzusetzen. Vielleicht aber die falsche Art und Weise, sich durchzusetzen, weil man lernt, mit Ellenbogen sich durchzusetzen.
Ja, das gehört aber auch im Leben natürlich dazu. Das ist, also ich finde, Fußball ist eine ganz tolle Sache für die Kids. Die lernen da einfach sehr viel. Sie lernen, sich mal einzuordnen, aber auch mal die Ellbogen auszufahren, sich durchzusetzen. Und das halt in der Gemeinschaft. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für ein Kind, als, also es muss nicht unbedingt der Fußball sein, als einen Mannschaftssport zu betreiben. Also ich kann das nur wärmstens empfehlen.
Ich habe gesagt, du warst auf dem Weg zum Profi. Was bedeutet das? Welche Liga hast du gespielt?
Ja, auf dem Weg zum Profi, das ist natürlich... ja, ich habe bis zur Oberliga habe ich es geschafft. Also ich war viertklassig, das hört sich jetzt erstmal ja nicht so toll an, aber es ist in Deutschland schon nicht ganz so leicht, da nach ganz oben zu kommen. Da wird die Luft schon ganz schön dünn, weil es halt einfach viele machen. Der Konkurrenzkampf ist sehr groß und da muss einfach alles passen, damit man es schafft. Natürlich braucht man genügend Talent, man braucht die körperlichen Voraussetzungen, man darf sich nicht verletzen, nicht krank werden, im richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Da gehört schon einiges dazu und ja, bei meinem Talent hat es vielleicht nicht ganz gereicht. Ich war sehr schnell und konnte viel rennen. Technisch war ich da nicht ganz so beschlagen und da hat es dann vielleicht ein bisschen gehapert. Aber ja, ich habe dem Fußball auf jeden Fall sehr, sehr viel zu verdanken. Er hat mich sehr geprägt und hat mich auf jeden Fall damals in dieser Situation gerettet.
Und es hat auch dazu gereicht, die ein oder andere Mark damit zu verdienen damals.
Ja, ich habe auch zuerst Sport studiert, also ich bin auf sehr verschlungenem Faden zur Schauspielerei gekommen und während des Studiums ja, konnte ich mich auch mit dem Fußball auf dem Niveau schon auch finanzieren, also das hat natürlich auch geholfen und ja, dann am Ende der Karriere habe ich halt gemerkt, schon relativ früh habe ich natürlich gemerkt, dass es nicht ganz reicht nach ganz oben und dann schaut man sich halt ein bisschen um und da ich im Strafraum schon schauspielerisches Talent.
Also, es kommt so ein bisschen durch, du warst nicht so ein richtig fairer Spieler.
Beweisen konnte, ja, deshalb bin ich dann vielleicht bei der Schauspielerei am Ende gelandet, weil ich mal 9 Elfmeter in einer Saison rausgeholt habe. Ja. Also fair geht vor, ist völlig überschätzt.
Jetzt bist du heute Schauspieler, stehst auf der Bühne, sagst du ja. Da sollte der Weg hingehen, das ist genau das Richtige, was ich heute mache. Oder gibt es noch so einen kleinen Stich irgendwie, oh, eigentlich bin ich doch Fußballprofi, wäre ich doch in diese Richtung da irgendwie.
Naja, gut, den Stich gibt es schon manchmal, wenn ich im Stadion sitze und ich gucke auf den grünen Rasen, dann ja, bin ich schon manchmal ein bisschen melancholisch oder nostalgisch und sehne mich ein wenig zurück in die Stadionkatakomben und in die... ja, dieses Gefühl sehe ich dann zurück, auf den Rasen zu gehen und alles rauslassen zu können. Aber klar, auf der Bühne kann ich auch vieles rauslassen. Es ist auch eine körperliche Sache. Es geht um Emotionen, genauso wie beim Fußball. Da gibt es schon viele Parallelen und das ist, ja, es ist auf jeden Fall nicht die große heiße Liebe wie beim Fußball, sondern es ist eher eine ein bisschen abgeklärtere Liebe vielleicht, eine Liebe auf den zweiten Blick, die Schauspielerei. Aber das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste.
Du spielst Theater viel. Spielst du gerade irgendwo? Was machst du gerade?
Ich habe zuletzt in Aachen gespielt. King's Speech, kennen ja viele den Film. Und das ist ursprünglich ein Theaterstück. Und das haben wir in Aachen sehr erfolgreich am Grenzlandtheater gespielt. Es war eine tolle Produktion.
Wir beide kennen uns auch schon lang. Über 10 Jahre waren damals zusammen auf der Schauspielschule. Ich sitze mittlerweile hier beim Radio einigermaßen komfortabel. Du bist seither als Schauspieler unterwegs, verdienst dein Geld wirklich als Schauspieler ausschließlich. Ist es weniger komfortabel? Ist es ein harter Kampf?
Ja, also es ist schon ein harter Kampf. Es ist, man hat viel natürlich mit Ablehnung zu tun. Man rennt zu vielen Castings und kriegt meistens eine Absage. Also man muss in diesem Job mit Absagen umgehen können. Mhm. Das ist nicht immer ganz leicht. Also die Zusage ist natürlich die Ausnahme und es ist wirklich nicht immer ganz leicht, damit sein Geld zu verdienen und man weiß halt nie, was in einem halben Jahr ist. Also in der Regel, es sei denn, man kommt irgendwie ins Festengagement. Also Leute, die da draußen drüber nachdenken, Jugendliche, den Job zu erlernen, es ist ein toller Job, es ist ein toller Beruf, aber er hat auch seine Schattenseiten.
Das heißt, man ist eigentlich immer, sobald man arbeitet, schon wieder auf der Suche nach dem nächsten Job. Und wahrscheinlich gibt es auch viele Zeiten, wo man einfach keinen Job hat.
Ja klar, also man muss immer in Bewegung bleiben sozusagen. Das ist ja aber auch der Vorteil natürlich an der Sache. Man hat nicht, man hat keine eingefahrene Routine. Hm. Man sitzt nicht vom 9 bis um 5 im Büro. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Das ist manchmal anstrengend, aber eigentlich ist es auch die große Chance. Und das ist auch das Tolle daran, dass man immer wieder neue Sachen erlebt.
Du hast gesagt, Theater in Aachen gespielt, du hast Filme schon gedreht, hast auch in Serien mitgespielt, Verbotene Liebe unter anderem, Marienhof hast du mitgespielt. Was machst du lieber, vor der Kamera oder auf der Bühne?
Ich muss sagen, also bis jetzt waren die Theatergeschichten schon die, die mich mehr erfüllt haben. Es ist halt, ja, ich mag es auch einfach vor Publikum natürlich zu spielen, dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und der Funke springt zwischen der Bühne und dem Publikum hin und her. Das erinnert mich natürlich auch an Fußball, da gab es ja auch Publikum und man kann einen ganzen Abend in eine Rolle eintauchen, das ist wirklich bis jetzt noch das, was ich lieber mache. Ja. Aber ich habe auch natürlich noch nicht den großen Fernsehfilm gedreht. Wenn der kommen sollte mit einer tollen Rolle, würde ich da nicht Nein sagen. Und das ist dann wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit einer Soap oder so.
Aber ist es Arbeit? Ist es wirklich, also ist es dann weniger Kunst, die einen befriedigt, sondern ist es, wenn man jetzt so eine Soap wie Verbotene Liebe dreht, ist das Arbeit einfach?
Naja, es ist in einer Soap, es ist schon eine ganz andere Sache als jetzt am Theater. Das ist schon ein bisschen Fließbandarbeit. Also es ist, man muss, die Anforderungen sind sehr hoch. Also oft werden ja Soap-Darsteller auch mal hier und da verlacht, aber man muss halt auf den Punkt sofort da sein. Man hat vielleicht nur 2 Takes, um eine Szene in den Kasten zu kriegen und die läuft dann 3 Monate später im Fernsehen und schauen sich dann 2 Millionen an.
Das ist wie hier bei der Sternzeit, dann 2 Millionen zu.
Ja, hier ist es ja sogar live, verdammt nochmal. Ja, und das ist schon eine ganz andere Anforderung. Im Theater, da hat man 6 Wochen Zeit und kann sich in sein dunkles Kämmerchen zurückziehen und das proben und einstudieren und geht dann erst nach draußen und in der Soap, da hat man pro Szene nur eine halbe Stunde Zeit und das ist schon auch eine große Herausforderung.
Das heißt, der Druck da beim Drehen ist weniger der vom Publikum, weil es erstmal nicht da ist, sondern der vom Produzenten, der daneben steht oder vom Regisseur.
Vom Regisseur und der Zeitdruck halt, der da herrscht, klar, das ist schon ein großer Druck und da hängt ja auch viel dran und jede Stunde, die da überzogen wird, die kostet Geld oder die bringt den ganzen Drehplan in Bredouille. Und ja, das ist halt der Druck, der dort herrscht, ja.
Und der auch offen auf die Leute ausgeübt wird. Wenn man jetzt immer an Szene und du verkackst sie 2-3 Mal und es läuft irgendwie nicht, ist das dann...
Also sagen wir mal so, es gibt natürlich die Regisseure, die den Druck 1:1 weitergeben, was natürlich nicht unbedingt hilfreich ist.
Nicht sehr förderlich.
Ja, nicht unbedingt förderlich ist. Aber manchmal muss man halt einfach damit umgehen. Regisseure, die ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und so ein bisschen breiten Rücken haben, die können dann auch mal einem den Druck nehmen. Und das ist natürlich für die Arbeit und gerade für eine kreative Arbeit natürlich förderlich. Druck ist natürlich der Feind von jeglicher kreativen Arbeit und eigentlich von allem.
Was spielst du am liebsten? Lieber die bösen Schurken, die drogenabhängigen Verwegenen oder die lieben, braven, schönen? Was machst du am liebsten?
Ja, also ich spiele also so diesen Schwiegermutterliebling eigentlich gar nicht so gerne. Es ist schon irgendwie spannender, einen Bösewicht oder zumindest einen komplexeren Charakter zu spielen. Wir haben ja alle auch Anteile, gute und böse und Anteile. Und es ist schon schön, wenn man eine Rolle spielt oder spielen darf, die ganze Bandbreite liefert. Und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung. Man kratzt dann ja auch mal seine Abgründe an. Und vor allem, was ja das Tolle an der Schauspielerei ist, man darf dann diese Abgründe auf der Bühne auch mal ausleben und ein richtiges Schwein sein.
Was du natürlich im wahren Leben nicht bist. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Eine gute Viertelstunde haben wir noch in der Sternzeit heute.
Domradio Sternzeit.
Der Titel unserer Sendung heute, Beben nach dem Tod. Tom, du arbeitest auch als Trauerbegleiter für junge Menschen beim Kölner Verein Traube. Lass uns da nochmal hin zurückkommen zu dem Verein Traube. Ihr seid, wie viele seid ihr Mitarbeiter dort?
Ja, also Traube ist ein gemeinnütziger Verein. Er fußt natürlich auf dem Ehrenamt, also das ist es. Die Basis.
Also ihr seid alle ehrenamtlich?
Nicht alle, wir haben auch zwei liebe Kolleginnen, Pädagogen, die sich eine Stelle teilen, also ein Hauptberuf, also als Teilzeitstellen, zwei Teilzeitstellen haben wir dort. Aber wir haben auch 60 ehrenamtliche Mitarbeiter, die in den Kindergruppen arbeiten.
Sind das alles Menschen, die selber die Erfahrung gemacht haben, dass sie jemanden verloren haben, oder ist das nicht zwingend Voraussetzung?
Nein, das ist natürlich nicht zwingend Voraussetzung, aber natürlich haben viele Beweggründe, die ja klar aus dem eigenen Erleben entstanden sind und deshalb bei der Traube gelandet sind. Ja, das spielt schon eine große Rolle.
Wenn jemand sagt, ich würde das gerne, das hört sich interessant an, wir haben auch so einen Fall irgendwie in der Familie, ich würde das gerne in Anspruch nehmen. Wie kontaktiert man euch? Wie tritt man an euch ran?
Wir haben eine Internetseite, www.traube-köln.de.
Traube wie die Frucht.
Genau, Traube wie die Frucht, Köln mit OE. Im Internet ist es ja so. Und dort findet man alles, was man wissen muss. Dort finden aber auch Leute unser Spendenkonto. Das ist ja auch ganz wichtig, weil es ist ein gemeinnütziger Verein. Er wird finanziert durch Spenden, durch Mitgliedsbeiträge. Also man kann auch passives Mitglied werden bei der Traube. Und natürlich werden wir auch von der Aktion Mensch gefördert. Bekommen dort auch Gelder. Aber das sind diese drei Säulen, auf denen durch die sich die Traube finanziert. Und deshalb ja, sind wir auf Spenden angewiesen und die sind natürlich immer herzlich willkommen.
Das ist auf jeden Fall was Sinnvolles. Wir haben nächste Woche im Domradio im Programm auch eine Sendung zu dem Thema zu Spenden. Geben ist seliger als nehmen, aber wie über und wo überhaupt Gutes tun, darum geht es unter anderem nächste Woche im Domradio. Also die Traube ist auf jeden Fall was Sinnvolles dafür.
Und eine Sache möchte ich noch erwähnen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das vorher erwähnt habe, also wir haben Kindergruppen, Jugendgruppen, aber auch eine oder mehrere Gruppen für junge Erwachsene. Das heißt also auch diese Alterskategorie ist abgedeckt, also so zwischen 18 und 30. Also wer da auch einen Trauerfall hat, darf sich auch gerne bei uns melden. Und natürlich alle anderen, die Hilfe suchen, Unterstützung brauchen in der Familie nach einem Trauerfall, einfach auf unsere Webseite gehen, uns anschreiben oder anrufen und ja, dann machen wir einen Ersttermin aus, ein Gespräch und dann sehen wir weiter von da.
traube-köln.de. Andernfalls finden Sie den Link auch bei uns auf domradio.de. Wenn Sie auf die Seite der heutigen Sendung, der heutigen Sternzeit gehen, ist da auch die Traube verlinkt. Tom, es ist Tradition hier in der Sternzeit, dass der Gast sich auch ein Lied wünschen darf. Du hast auch einen Musikwunsch. Was wünschst du dir?
Der Weg von Herbert Grönemeyer.
Der Weg von Herbert Grönemeyer. Dann hören wir das jetzt.
Ich kann nicht mehr sehen. Trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht.
Herbert Grönemeyer, der Weg. Der Wunsch unseres heutigen Sternzeitgastes Tom Viehhöfer. Wir haben über Trauerbegleitung heute gesprochen, wir haben über den Verein Traube gesprochen, bei dem du, Tom, ehrenamtlich arbeitest. Wir haben über deine Arbeit als Schauspieler gesprochen und haben jetzt deinen Musikwunsch gehört, Der Weg von Herbert Grönemeyer. Ein Lied, was dich begleitet hat bei deinem Weg der Trauer?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein, wie ich finde, wunderschönes Lied, was eigentlich das alles, worüber wir geredet haben, nochmal auf den Punkt bringt. Es ist ein Lied, in dem sich Herbert Grönemeyer erinnert an seine verstorbene Frau und damit halt mich auch berührt hat, weil ja, ich mich auch an meine Mama erinnern konnte, immer wenn ich das Lied gehört habe. Ich habe da viel wiedergefunden, mich wiedergefunden. Gleichzeitig ist es aber am Ende auch sehr positiv. Also die Erinnerungen sind natürlich auch positiv, aber es gibt auch einen positiven Ausblick, einen, ja, der Aufbruch zu neuen Ufern, zu einem neuen Glück. Und dieses neue Glück und dieser Aufbruch sind aber möglich, weil der Verstorbene, die Verstorbene fest in der Seele verankert ist und einen sicheren Platz hat. Und wenn das der Fall ist, dann kann man zu neuen Ufern aufbrechen. Und ja, das ist mein persönlicher Traum, dass wir in der Traube durch unsere Arbeit den Kindern, den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen da ein bisschen den Weg bereiten können, dass sie ja das hinkriegen und sich aufmachen.
Alles Gute dafür, für dich, für euren Verein, für die Arbeit und natürlich auch für alle, wie nennt ihr sie, Klienten oder Kunden oder wie habt ihr einen Begriff für die Kinder, ja. Für die Kinder und jungen Menschen, auch für die alles Gute. Wir könnten noch eine Stunde weiterreden und auch noch zwei, unsere Zeit ist aber leider vorbei. Das war die Sternzeit für heute, Beben nach dem Tod mit dem Schauspieler Tom Viehhöfer. Mir bleibt nur noch, Tom, danke, dass du hier warst, danke, dass du erzählt hast, auch offen deine eigenen Erfahrungen uns hier mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.